Und wir sind ja auch sehr nischig, wir sind ja auch im Luxussegment eher also angesiedelt. Mhm. Und wir haben viele Neins kassiert. Ja.
Eigentlich bist du Teil unserer Community geworden.
Ja.
Was ja auch urschön ist. Wir sind Teil unserer eigenen Community.
Ja, genau.
Was ich ja urwichtig finde in diesem ganzen Projekt. Wir haben ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir haben berufliche Erfahrungen und Erfahrungen in der Mutterschaft gemacht, aber kommen uns genauso doof vor zwischenzeitlich.
Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten. Double Duty Dialogues.
Ah, hey, erstmal. Oh, durch mal reingehen. Dein Anfangsstöhnen wird schon das Signature. Ja.
Einfach mal stöhnen. Und wie läuft's? Die kleine Maus ist gerade aufgewacht. Ja. Wir testen mal, wie lange wir aufnehmen können.
Sie ist wieder hier und verfolgt uns. Oder es ist eigentlich der beste Workshop. Gleich mal nichts verstehen und fett rein in die Themen.
Ja, wir haben jetzt eh schon mal einen Workshop gehabt. Also man muss sagen, ich bin reingekommen bei der ESMO und es waren, glaube ich, 10 Moms zu Besuch mit ihren Kindern. Ich habe gefühlt, als wäre es Babytreff-Parallel-Event gewesen. Und sausüß, ihr habt gemeinsam euren Kasten geräumt. Erzähl mal, was du da so gemacht hast.
Ich habe mich vom Ballast befreit um 9, passend zu dem, was du ja vor ein paar Folgen angesprochen hast, dass du angekommen bist ins neue Jahr. Ja, aber der Ballast sozusagen, dass du noch ein paar Schippen draufgelegt hast.
Ja, aber ich bin auch die ganze Zeit am Räumen. Das kommt auch noch dazu.
Witzig.
Ist ganz witzig. Ja, ich habe unsere Speisekammer geräumt, unseren Kastenraum geräumt. Also ich brauche auch gerade.
Ich glaube, im Jänner gerade ist so der Ausmistmonat. Ich sehe das überall jetzt.
Und ich bin so viel zu Hause wie noch nie. Ich habe dir eh erzählt, der kleine Mann war letzte Woche ein bisschen verkühlt. Also habe ich halt herumgeräumt, während er neben mir gespielt hat. Was machst du sonst? Also ich spiele ja urgerne mit meinem Sohn. Aber wenn du den ganzen Tag zu Hause bist, hast du das Gefühl, du brauchst alles dazu.
Ja, total. Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich denke mir das auch immer, komm, wir machen die Wäsche oder komm, wir räumen, die Mami muss das noch ausräumen, willst du mit in den Keller kommen?
Ja, du kannst dann ja noch umbinden. Ich habe einen Toddler, den ich dann dazu beschäftigen muss und es ist halt echt crazy. Es wird immer noch schlimmer kurzzeitig.
Komm, wir gehen in den Keller, komm. Der Keller ist toll.
Ja, und es schaut dann immer noch schlimmer aus und dann räumen wir aber auch gemeinsam auf. Es dauert halt nur länger. Und es ist eigentlich mittlerweile echt lustig. Es ist mittlerweile echt helpful.
Ja, sie machen es gerne. Ich finde es auch so süß, wenn sie dann Erfolge feiern und so. Ja. Also wir fallen uns jetzt immer in die Arme zu Hause, weil wir lernen gerade, wie wir uns T-Shirts ausziehen und Strumpfhosen ausziehen und dann gibt es immer einen, wir fallen uns in die Arme, wenn wir was geschafft haben.
Oh, ursüß.
Aber ja,
geht nach einer guten Phase.
Ja, voll. Aber ich muss auch sagen, eben weil du gesagt hast, es war mir wichtig, auch meine Kasten auszuräumen. Ich habe so viel gewarnt, ich sehe mein Gewand gar nicht mehr. Und das passt ja irgendwie zu unserem wieder Throwback chinesischen Jahr und wir wollen ja eine neue Mini-Themenreihe in unserer Season 2, oder? Ein bisschen ansprechen.
Genau, jetzt starten wir das Gründungsthema. Also ich bin wirklich ganz happy, dass wir so viele tolle Zusagen von ganz großartigen Gesprächspartnern haben und Partnerinnen haben. Wir werden das nach und nach teasern, würde ich sagen, weil jetzt alles irgendwie zu verraten wäre ein zu großes Verraten.
Zu viele News, das kann man
zu viele News, aber so kommt es mir eh manchmal vor. Also wir überschwappen die Menschen, weil sich bei uns jetzt irgendwie so viel getan hat. Nein, aber jetzt Fokus, Gründungsthema. Wir starten es ja mit nächsten Babytreff mit Natascha Fürst.
Genau.
Dann noch einmal die Einladung, wenn ihr eine Gründungsidee habt, bitte formuliert sie. Wir haben auch schon ein paar Sachen zugeschickt bekommen an office@doubleduty.at. Dann könnt ihr nämlich eure Idee bei der Natascha pitchen.
Genau, eine einmalige Gelegenheit.
Genau, vielleicht wissen nicht alle, was ein Pitch ist. Vielleicht magst du das mal kurz erklären.
Der Pitch. Hier ein Shoutout an meine ganz, ganz liebe Freundin, die sicher weiß, wen ich jetzt damit meine, weil wir haben immer gesagt, der Pitch. Das ist so lustig.
Ich kann mich auch noch erinnern.
Ja, gell?
Ja, so dunkel.
Aber was führen wir jetzt
was
nicht
ist
ein
aus?
Pitch? Ein Pitch ist einfach eine Kurzpräsentation einer Idee. Mhm. Es gab ja immer Trend, Stichwort, Trendwort, Elevator Pitch. Das heißt, in 2 Minuten aller 2 Minuten, 2 Millionen deine Idee zu präsentieren. Kurz, knackig, was ist die Idee, was für wen, für welche Zielgruppe, was schaffst, was für ein Problem wird damit gelöst, also wirklich alles kompakt, genau, schnell unterzubringen und wenn möglich gleich auch Investoren abzuholen und eine Audience, eine Community zu schaffen.
Genau, und das ermöglichen das wir euch jetzt, wir,
genau,
mit der Natascha. Also wirklich, nützt die Chance, das ist echt so genial. Wir freuen uns auch wahnsinnig, dass sie sich das auch einfallen hat lassen und mit uns in die Welt gerufen hat, denn das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Also ich glaube, um sowas zu bekommen, ja, bei ihr vor allem, ja, muss man sich echt hinten anstellen, weil sie echt ganz tolle Gespräche hat und schon tolle Unternehmen in der Pipeline hat, die sie unterstützt mit Female Founders. Genau. Ist ja auch schon ein Riesennetzwerk, ist auch mit Finanzierungsrunden und so weiter verbunden. Schau doch mal die Website an. Es gibt auch einige Fonds, bei denen man mitmachen kann, immer wieder Runden, wo man eben auch professionell dort pitcht. Und ja, sie wird euch auch vor Ort sagen beim Babytreff, was eben gut ist, was wirksam ist und wie man das auch verbessern kann.
Genau, also da wirklich eine einmalige Gelegenheit. Und ich bin ja so...
Die kleine Maus hat gepupst.
Ein kleiner... ich bin ja so inspiriert von ihr. Habe ich eh 100 Mal
schon
gesehen.
Ja, den Girls Crush.
Ja, Wahnsinn. Das stimmt, ja.
Ah, blushing. Aber
da haben wir uns gedacht, als Einstimmung auf dieses Thema, erzählen wir doch ein bisschen von unserer Story, was sich bei uns so tut, wie wir unser Ökosystem aufbauen. Yes. Und viele von euch wissen ja, dass hier die Fidschi ein wahnsinniges Talent hat, Menschen an Bord zu holen und von Dingen zu begeistern. Ich bin immer ganz erstaunt, mit wem du alle wahnsinnige Sachen verhandelt hast, mit welchen Salibern, weil das ist, das muss man können. Ja. Und auch dazu, das tease ich jetzt schon mal zum Thema Verhandlungen, werden wir ein sehr spannendes Podcast-Thema auch haben. Aber wir wollen euch einfach heute ein bisschen erzählen, wie wir uns unser Ökosystem, das Gründungsthema aufbauen. Ich habe auch von Atheo noch ein paar Insights mitgebracht, aber Fidschi, du bist ein Profi in Gründung. Du hast ja schon einmal gegründet.
Ja, schon eigentlich jetzt mit dir das dritte Mal und es sind immer wieder spannende Reisen, aber man darf sich auch nicht zu kompliziert vorstellen. Das erste Mal war es im Zuge meines Studiums, da habe ich mit einer Fundraising-Firma zusammengearbeitet und eigentlich immer mal wieder Fundraising-Jobs gemacht. Man kann sich das so vorstellen, wie diese Menschen, die für soziale Organisationen auf die Straßen gehen, gibt es eben eine Agentur in Österreich, die sich auf Spezialfälle organisiert hat, also Theater, Kulturbetriebe, unterschiedliche Projekte, wo es eben ein Fundraising-Projekt gebraucht hat. Und da haben wir eben eine Sonderschiene gegründet. Mhm. Und das habe ich während dem Studium gemacht als ganz simple Einzelpersonen-Organisation. Das hat früher auch noch Einzelpersonen-Unternehmen, glaube ich, geheißen. Mittlerweile ist es ja das Einzelunternehmen und war eine ganz simple Geschichte, damit ich es eben abrechnen durfte, weil ich ja einen Zugewinn hatte durch meine Halbwaisenpension. Und weil das sonst keinen so guten Rahmen gehabt hätte. Und da durfte ich nur einen gewissen Zugewinn haben. Und da haben wir eben ganz klein gegründet und ist dann auch in den zweiten Gründer übergegangen, der das dann in dieser Fundraising-Agentur geschluckt hat. Aber das hatte eigentlich einen organisatorischen Rahmen, dass wir es trennen wollten und dass ich eben professionell abrechnen wollte. Also das war Punkt 1. Und das zweite war eine Medienkonferenz, die dann so gar nicht stattgefunden hat, weil ich jetzt bei meinem jetzigen Unternehmen arbeite. Und ich da eine Befangenheit gehabt hätte. Und ich rede da ganz offen, ich wollte nicht mit Medienunternehmen kooperieren, die ich eventuell zukünftig fördern würde in meiner jetzigen Position. Und um das sauber abzuwickeln, habe ich das übergeben. Und das auch sehr professionell. In dieser Phase habe ich, glaube ich, so viel wie noch nie über Gründen, Verkaufen, Weitergeben, schließen und steuerlich gelernt, was super spannend war und wir können da gerne noch ins Detail gehen, aber ich glaube, dass das dann einfach auch super weitergegeben wurde und ich urdankbar bin über diese Erfahrung und auch von meinem jetzigen Chef voll die Unterstützung hatte.
Würde mich interessieren, was denn der entscheidende Grund war, dass du gegründet hast. Also beim ersten Thema hast du gesagt, okay, du durftest abrechnen, aber war da immer ein Thema, dass du sagst, es war eine Idee dahinter, eine Inspiration dahinter.
Ja.
Was hat dich dazu gebracht?
Ich glaube, wie bei unserer Geschichte, ich hatte nie Angst davor, irgendwie ein neues Projekt anzupacken. Und ich komme ja auch aus einer Familie, wo Unternehmertum jetzt nichts ist, wovor man Angst hat. Mein Vater war selbstständiger Rechtsanwalt, mein Bruder ist jetzt auch selbstständig, mein Onkel ist selbstständig. Ich habe einige Freunde, für die Selbstständigkeit keine Gefahr ist, kein Faktor ist. Ich glaube auch, dass ich so ein bisschen dieses Gen in mir trage. Ich habe keine Hemmung davor, ein neues Projekt zu beginnen. Ich muss nur schon sagen, ich werde jetzt mit Familie ein bisschen vorsichtiger und langsamer in diesen Projekten. Früher bin ich einfach reingejumpt und habe mir gedacht, das geht schon. Jetzt hast du einfach diese Ressource Zeit, die einfach heikler wird. Du kannst nicht mehr so schnell Feuer löschen, wenn du es musst, was natürlich in den vorigen Gründungsgeschichten halt viel einfacher gegangen ist. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich dich an meiner Seite habe, weil ich glaube, dass es sonst schon auch eine ordentliche Wucht ist, die da auf deinen Schultern liegt und manchmal auch Fliehkräfte entwickelt. Du weißt es eh, manchmal kommen Leute auf einen zu, die Ideen haben, die Projekte haben, die Kooperationsangebote haben und da musst du schnell handeln. Und wir hatten es Gott sei Dank auch immer so, dass einer von uns agil war gerade und handeln konnte. Es gibt sicher Phasen, wo es mal auch ein Nein braucht von uns beiden und wir sagen, na, es geht sich jetzt leider nicht mehr aus. Wir haben auch ein paar Sachen für uns ausgeschlossen, die wir so jetzt nicht mehr sehen, die wir am Anfang ganz stark gesehen haben. Also Stichwort Workshops wollten wir noch in die Tiefe gehen. Jetzt sehen wir einfach, dass unsere Ressourcen woanders besser aufgehoben sind, nämlich im Babytreff und in Kooperationen mit Unternehmen, wo wir glauben, dass wir einfach einen größeren gesellschaftlichen Hebel auch haben, indem wir dort eben Audits mit Unternehmen machen und über Karenzsysteme sprechen, über wie ein Unternehmen das alles weiterentwickeln kann und wir sehen da einfach einen höheren Mehrwert für das, was wir tun wollen.
Absolut. Es ist sehr spannend, weil du das ja schon auffächerst. Ich finde es super, dass wir auch das unseren Hörerinnen mitgeben können, weil für mich war eben, so wie du gesagt hast, das Thema, ich hatte immer Ideen, aber es hat mir immer so die letzte Meile gefehlt, das dann umzusetzen. Also haben wir eh schon oft auch angesprochen, ich wäre immer noch im Überdenken, was die Idee ist und was es alles braucht.
Aber wie war es bei dir und Atheo?
Es war genau dasselbe. Ja. Wir haben eine gute Idee gehabt, in dem Sinn, dass es einfach aus einem Need heraus entstanden ist, so wie bei uns beiden, dass wir gesagt haben, wir wollen für besondere Momente und schöne Anlässe einfach auch unsere Kinder entsprechend kleiden und das abbilden, was wir fühlen, nämlich der Beginn einer neuen Familie eingebettet in einem Familiensystem, in einem Wertesystem, mit dem wir gerne aufgewachsen sind, das wir gerne nach außen tragen und auch für die Kleinsten schon die höchstmögliche Qualität und Produktion in Europa einfach.
Ja, die echt ein Wahnsinn ist. Also eure Wolle, ich liebe ja die Westen von euch, der Lauser trägt sie jetzt endlich auch sehr regelmäßig. Also es sind wirklich Wahnsinnsprodukte, wirklich.
Ja, wir kriegen auch sehr viele Komplimente. Es ist einfach was Besonderes und aus diesem Grund heraus, so wie das bei uns beiden ja war, es war einfach etwas da, das wir lösen wollten und das wollte ich irgendwie nie verstehen. Ja, wenn man ja viel Theorie liest, wenn man gründet, dass man immer ein Problem löst. Ich habe immer gedacht, Problem lösen. Ich bin jetzt nicht so allgemein wissend, dass ich sage, ich kann für jeden ein Problem lösen, aber das braucht es gar nicht. Also bei Atheo genauso wie bei uns hier, es ist schon ein Herzensprojekt.
Total. Ich glaube, es ist auch manchmal einfach die Welt schöner zu machen. Also das war schon etwas, wo ich mir mit diesen, sowohl der Konferenz als auch dem Fundraising gedacht habe, für mich ist das so logisch und ich schaffe den Rahmen dafür, etwas Logisches auf die Beine zu bringen, weißt du? Das Scheitern war für mich nie im Kopf. Das ist ganz witzig. Mhm. Und in beiden Fällen habe ich ja das Unternehmen eigentlich geschlossen.
Ja.
Aus unterschiedlichen Gründen. Also beim ersten bin ich dann auf die Diplomatische Akademie gegangen und hätte dafür gar keine Zeit mehr gehabt und keine Kapazität. Weil es war auch ein bisschen überraschend, dass ich genommen wurde. Wie alles in meinem Leben habe ich ein Los reingeworfen und bin dann doch überraschend genommen worden. Und beim zweiten hatte ich einfach den Jobwechsel.
Ja.
Parallel sicher auch durch das Netzwerken innerhalb dieses Projekts, das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass ein selbstständiges Projekt vielleicht auch hauptberuflich, wenn man eben einen Karriereweg hat, auch nochmal ordentlich weiterbringen kann. Und das, glaube ich, ist bei dem zweiten Projekt passiert, dass ich jetzt das machen darf, was ich tue, ist so eine Bereicherung für mein Leben und so eine Ehre, das zu tun, was ich, glaube ich, ohne das selbstständige Projekt so gar nicht erreicht hätte.
Ja, ich habe dich einmal besucht in deinem Büro, glaube ich, in der WKU. Mhm.
Genau, in der WKU hast du mich einmal besucht, aber da war ich ja in diesem Nebengebäude.
Ja, genau.
Und jetzt hast du mich einmal abgeholt, oder? Auf der Marie-Hilfer Straße. Da warst du vorm Gebäude.
Ja. Aber was ich sehr spannend finde, ist, du hast in drei völlig unterschiedlichen Lebensphasen gegründet. Ja. Nämlich direkt nach dem Studium oder nach der Ausbildung.
Nach dem ersten Studium, ja.
Dann nach der so ein bisschen Berufserfahrung aus total motivierten Gründen. Und jetzt haben wir uns einfach getroffen und haben ein Herzensprojekt umgesetzt.
Genau.
Und noch dazu bist du an der Quelle der Gründungsthemen, so im wirtschaftlichen Kontext.
Ja, ganz an der Quelle bin ich jetzt nicht mehr, aber natürlich habe ich Kontakte gehabt. Du hast ja auch tolle Kontakte aus dem Gründerservice. Da gibt es ja auch zwei unserer jeweiligen Kontakte, die wir jetzt gewinnen konnten. Also einer, der mich begleitet hat und eine Person, die dich begleitet hat.
Die Frau auf,
genau, die werden wir näher interviewen. Und was halt schon spannend ist, und das sage ich auch ganz offen dazu, ich hatte noch nie so ein Scale-Up. Also im technischen Bereich, und das irgendwo reizt mich das im Hintergrund, etwas dann längerfristig weiterzuentwickeln. Vielleicht wird es das Double-Duty-Universum. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich auch glaube.
Also nicht hoffentlich, sondern bestimmt, ganz sicher.
Ja, also es kann ja auch sein, dass wir uns anders entwickeln und dann auch sagen, es ist gut und wir übergeben das Thema, den Podcast oder so weiter, anderen ambitionierten Mütter, die vielleicht in dieser Phase sind, wenn wir Teenager-Kinder haben. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. Aber
ja, dann machen wir nämlich eine Selbsthilfegruppe.
Dann gehen wir zu den anonymen Teenager-Moms,
ja, genau.
die ganz andere Themen haben. Nein, aber ich kann mir das auch gut vorstellen und das ist auch etwas, wo ich immer wieder sage, ein Unternehmen hat einen Lebenszyklus, nämlich, dass es irgendwann auch mal verschwindet. Das ist ja auch etwas, womit die wenigsten Leute rechnen, ist eigentlich Verlust. Und das ist ganz lustig. Ich bin ja urverlust geprägt.
Ich schon, weil das triggert mich schon.
Das triggert dich? Lustig. Für mich gehört das irgendwie so dazu. Aber du weißt, was mich abgehärtet hat, nämlich der frühe Verlust meines Vaters. Dass ich das auch immer schön finde, dass etwas einen Zyklus hat. Sogar der Amazon-Gründer also hat ja auch gesagt, irgendwann wird es wahrscheinlich Amazon so auch nicht geben. Weil Unternehmen wachsen ja nicht in den Himmel und entwickeln sich stetig weiter. Manchen gelingt es, weil sie eben unterschiedliche Lifecycles vielleicht haben und wieder sich neu erfinden. Also Stichwort Netflix zum Beispiel, die ja so als Video-Ausborge-Hub nicht mehr existiert haben. Also sie sind quasi auf eine Art und Weise gestorben und haben sich wieder wie Phönix aus der Asche gehoben.
Das ist ja so eine Wiedergeburt in Gottes Namen. Das finde ich schön, weil das…
Das nimmst du. Das gut, wir haben die Disney Princess und die… Mir fällt jetzt das Stichwort nicht ein. Ja genau, Memento Mori war es.
Ah ja. Ja, wir sind, wie wir wissen ja…
Also Disney Princess und Memento Mori, also…
Aber sich ergänzende…
Carpe Diem auf ein bisschen schwärzer. Ja, so ein bisschen erinnere, dass es vergänglich ist. Ja. Erinnere dich, dass du irgendwann mal auch gehen wirst.
Ich also nicht.
die Esme hat den Heiligen Gral gefunden. Nein, aber es ist auch, wie gesagt, nichts, was mich beängstigt, weil ich immer ein Unternehmen auch gegründet habe mit, das ist jetzt vielleicht eine gewisse Lebensphase und ich fange ja gerne neue Dinge an. Ich beende sie dann auch verantwortungsvoll, würde ich sagen, aber es ist für mich nicht immer etwas, was höher, schneller weitergehen muss.
Ja, für mich schon, lustig. Ja. Aber ich wollte eigentlich von dir wissen, weil du ja in drei verschiedenen Phasen gegründet hast, wie sich aus deiner Sicht und auch als von uns beiden die Gründerexpertin aus der Metaperspektive gesprochen, hat sich das verändert, die Landschaft für Frauen zu gründen? Ja, was total. Hat sich getan und was würdest du
total.
Unseren Hörerinnen mitgeben, wenn sie jetzt gründen wollen? Weil ich bin auch ein Newbie im Gründen und denke mir, ich habe es einfach gemacht.
Also bei der ersten Gründung habe ich mich gefühlt wie ein Strohmann, weil es war ein weiser, älterer Herr, der mir gesagt hat, wie wir es machen werden. Und ich war dann halt irgendwie die Frau, die unterschrieben hat und ich mir gedacht habe, so, oh mein Gott, worauf lasse ich mich da jetzt ein? Er hatte Gott sei Dank nur Gutes im Sinn und fand das auch wirklich eine Unterstützung in meine Richtung. Also das war eine Art Mentor und war richtig schön. Es hat dann auch wiederum das Projekt innerhalb der dann eingegliederten Firmenkonstruktion eine Frau übernommen, was super spannend war, mit der ich auch jetzt lustigerweise immer mal wieder in Kontakt bin. Also das Konstrukt gibt es so auch noch. Hat eine Zeit lang, was ich auch schön fand, die Art of Asking geheißen, also die Kunst des Fragens, was ich eine super schöne Konstruktion fand. Das haben wir so im Slogan schon gehabt, aber als Firmenname noch nicht. Und ist ein super Fundraising-Projekt geworden innerhalb einer Fundraising-Firma eben.
Fundraising.
Da ist die Österreicherin durch.
Fundraising.
Ja, genau. Und ich glaube, dass eben vergleichbar erste und zweite Gründung ich im zweiten Mal viel mehr Ownership hatte über die Idee, über die Story. Da wiederum hatte ich eine Agentur, die mich auf diesem Weg irrsinnig begleitet hat, die das auch cool fanden, die sofort an Bord waren, die das gerne auch jährlich wiederholt hätten als Projekt, die einen großen Erfahrungsschatz haben, was Events betrifft und ich einfach ein sehr gutes Gefühl hatte. Man muss schon dazu sagen, wir hatten einen viel größeren Stress beim zweiten Mal gründen, weil das Risiko einfach höher war. Wir haben da auch eine GmbH gegründet, weil einfach ein Event kann ins Wasser fallen, kann wetterbedingt abgesagt werden müssen. Wir haben Verpflichtungen gehabt von Speakerinnen, von Leuten, die wir haben einfliegen lassen, von ja, Themensetzungen, von Locations. Es hat dann, wie gesagt, unter einem anderen Schirmherrn stattgefunden und wurde auch weitergeführt. Jetzt im Nachhinein bin ich echt nicht undankbar, dass das so war. Also ich hab damit gehadert, dass es dann gar nicht unter meiner Schirmherrschaft stattgefunden hat. Ich hätte auch zum ersten Mal nicht hingehen können, weil es dann doch so anders geworden ist, als ich es ursprünglich kreiert hatte. Aber es war trotzdem rückblickend eine gute Entscheidung. Also ich glaube, es ist jetzt im zweiten, dritten, vierten Jahr noch viel mehr daraus entstanden, was ich überhaupt nicht gesehen habe, wo einfach andere schlaue Köpfe sich jetzt auch Gedanken gemacht haben und das weiterentwickelt haben. Und es ist jetzt super schön, was man irgendwie aus so einem kleinen Samenkorn ja weiterentwickeln konnte.
Hast du damals diese frauenbezogenen Biases im Gründungsthema mitbekommen, über die wir ja mit der Natascha zum Beispiel schon gesprochen haben, oder?
Ja, ich glaube, du kennst mich, ich ignoriere sowas auch irgendwie relativ strikt oder hab's nicht wahrgenommen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo eine besondere Hürde hatte, weil ich Frau war. Gerade bei der Wirtschaftskammer, bei Rechtsanwälten, bei Notaren habe ich das überhaupt nicht gespürt. Also da wirst du als ernstzunehmender Kunde, würde ich fast sagen, gesehen oder Kundin eben in meinem Fall. Und ich hatte wirklich einen tollen Rechtsanwalt an meiner Seite, damals eben noch nicht meinen Bruder, der ja erst dann Rechtsanwalt geworden ist.
Ja.
Wir hatten einen sehr angenehmen Notar, der uns das alles beglaubigen hat lassen, also mir. Wir hatten in der Wirtschaftskammer einen tollen Kontakt, der das ernst genommen hat von bis. Ja, und ich glaube, ich habe natürlich auch in diesem Konstrukt und im Businessplan auch eine Professionalität, glaube ich, mitgebracht, die die Leute überzeugt hat und sich gedacht haben, ja, why not? Und das ist ja meine Verantwortung, weißt du, man muss ja niemandem gefallen.
Ja, ich finde auch, und das ist, finde ich, ein schönes erstes Takeaway aus dieser Folge, einfach mit einer Selbstverständlichkeit da reinzugehen, weil es ist etwas, an das du glaubst. Und das hat, glaube ich, auch die Natascha damals in unserem Podcast gesagt, dass es wichtig ist, das auch auszustrahlen, dass diese Idee etwas ist, das, wie sagt man da, eine Daseinsberechtigung hat.
Ja, und noch einmal, es ist ja in einer Art und Weise anders gekommen, als ich es ursprünglich gedacht habe, aber ich bin reingegangen mit den Themen, das wird so funktionieren und ich sehe das, also ich habe das visualisiert, das wird dort und dort stattfinden. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, es hat nicht dort stattgefunden, aber ich habe so viel mehr daraus gelernt, so viel mehr entwickelt, ein tolles Team gehabt, mit dem ich auch jetzt noch verbunden bin, wo ich für jeden auch eine weitere Rutsche gelegt habe für sein eigenes Fortbestehen. Also das fand ich total wichtig. Und mit einer Person arbeiten wir jetzt auch ein bisschen zusammen, der Anna, die ja auch in die Selbstständigkeit gefunden hat, was super lässig ist. Auf ihrem Weg habe ich sie ein bisschen begleiten dürfen. Und ich glaube, nur weil etwas anders wird, heißt das nicht, dass du gescheitert bist. Das habe ich mir auch immer wieder so vorgenommen. Ja. Ich habe in beiden Fällen das Gefühl gehabt, gescheitert zu sein. Das ist ganz interessant, obwohl es im Nachhinein jetzt irgendwie 5 bis 10 Jahre danach für mich überhaupt kein Scheitern mehr ist.
Ja, voll. Also du kannst zwar nicht nachvollziehen, aber weil du sagst, das Scheitern in gewisser Weise, also das habe ich mit Atheo schon erlebt am Anfang, dass wir so überzeugt waren von dieser Idee und es einfach aus der Bubble nicht rausgeschafft haben. Und dann irgendwann einmal das Thema
Wir von Double Duty auch.
Genau, wie kommen wir raus, wie machen wir das groß, wie schaffen wir es, Leute davon zu überzeugen, und das ist ja im Fashion-Business nochmal sehr, sehr hart und sehr schwierig, und wir sind ja auch sehr nischig, wir sind ja auch im Luxussegment eher also angesiedelt, und wir haben viele Neins kassiert, nein, wir wollen eure Marke nicht bei uns aufnehmen im Sortiment, das passt nicht zu uns, oder Leute, die das auch nicht verstanden haben, die einfach auch die Werte nicht teilen, dass ein Erbstück irgendwie was Schönes ist oder dass es ihnen weitergegeben wichtig ist. Ja. Aber ich finde, das ist wie ein wichtiger Teil der Reise. Deswegen finde ich es schön, dieses Mal bei unserer Reise einen anderen Gründungsflow zu haben, der ganz anders ist, wo wir sagen, wir können viele Leute begeistern.
Ja.
Aber es ist beides wichtig, und was ich mir schon einmal mitgenommen habe, ich habe noch nie so viel gelernt, wie selbst in der Gründung zu sein. Und weil du vorher das Ownership angesprochen hast, ich kann mich erinnern, das einzige Mal, wo wir aneinander gekracht sind, war es wegen des Ownerships.
Ah, lustig.
Ja, ich kann mich erinnern.
Das ist echt schon lange her. Stimmt, das haben wir unterschlagen in unserer Folge, dass wir noch nie gestritten haben. Aber schau, das habe ich schon wieder verdrängt.
Und ich habe mir damals gedacht, es stimmt, und es hat mich einfach so berührt, weil ich mir gedacht habe, es stimmt. Das Einzige, was mir fehlt, ist Ownership, weil sonst hätte ich ja meine Ideen wahrscheinlich schon vorher 10-mal am Boden gebracht. Stimmt. Weißt du, was ich meine?
Na ja, lustig.
Und jetzt hast du gesagt, du hattest auch jemanden, der erste Gründung noch nicht so viel Ownership. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es wird besser. Ich bin noch nicht so wirklich da. Manchmal denke ich mir, ja, gerade jetzt in der Phase, wo ich halt zu Hause bin und viel mit dem zweiten Baby beschäftigt bin, mehr als es mir lieb ist, weil ich halt mit den anderen Gründungsbabys und Themen nicht so vorankomme, wie ich es mir wünsche. Aber ja,
ja, also aber das ist phasenweise.
Das ist etwas anscheinend, was zum Gründungsthema dazugehört.
Ja, und ich glaube, ich wollte dich damals, ich habe es ja gar nicht so als Streit empfunden, jetzt zurückblickend, ich wollte damals einfach auch so ein bisschen dich schütteln und sagen, bring dich als Person mehr ein. Weil ich das Gefühl habe, ich habe dich so überfahren. Ich war so präsent. Ich habe irgendwie alles, was irgendwie so uns die Agenturen geraten haben, dass man eben präsent ist auf Social Media oder in gewissen Themen. Ich habe mich so, ich weiß es nicht, wie kann man sagen, ausgestülpt. Also so meine Persönlichkeit war plötzlich Teil unserer Marke. Ja. Und da hatte ich das Gefühl so, du hast diesen Ownership noch nicht.
Ja, ja, genau.
Aber ich sehe es nicht so als Streit, sondern eher so als...
Es war ein Entwicklungsschub unseres Themas.
Ja. Und lustigerweise, mir haben auch bekannte Freundinnen, die mir näher stehen, gesagt, dass du mit der Schwangerschaft dieses Ownership, wie auch immer man es nennen will, wie sagt man da, gibt es ein deutsches Wort, ein gutes dafür, diesen Stolz hinter etwas zu stehen, entwickelt hast?
Ja, total. Aber ich,
ganz lustig.
Das ist auch, finde ich, im Gründungsthema, wenn man mit jemandem gründet, spannend, weil wenn du das jetzt ansprichst, da habe ich mich auch wohl gefühlt, weil das habe ich dann von mir erzählt.
Ah ja, verstehe.
Das war jetzt keine Retrospektive mehr, sondern das war live.
Gut, man darf auch nicht vergessen, dass wir gegründet haben oder mit dem Podcast angefangen haben, als bei mir eigentlich die Geburt sehr frisch war und bei dir dann schon ein bisschen zurückgelegen ist. Also vielleicht war es dann auch gar nicht mehr so viel Ownership, was diese spezielle Phase betrifft. Und du bist jetzt wieder, eigentlich bist du Teil unserer Community geworden.
Ja.
Was ja auch urschön ist. Wir sind Teil unserer eigenen Community.
Ja, genau.
Was ich ja urwichtig finde in diesem ganzen Projekt. Wir haben ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir haben berufliche Erfahrungen und Erfahrungen in der Mutterschaft gemacht. Aber kommen uns genauso dumm vor, zwischenzeitlich. Also ich regelmäßig, weiß nicht, wie es dir geht.
Ich find's einfach so, diesen Prozess, wenn sich das Ökosystem langsam formt, weil mit Atheo ist es ja doch eine Brand, wo wir sehr wenig präsent sind mit unseren Persönlichkeiten. Es soll ja um die Marke gehen.
Ja.
Und dann als zweites Thema bei mir etwas zu sein, wo die Marke wir sind, wir selbst.
Das verstehe ich.
Produkt sind wir.
Ja, eindeutig.
Also vielleicht war es auch einfach so ein bisschen ein Clash, wo ich nicht Orientierung nicht finden konnte.
Ich hätte dich eh bewundert, was das betrifft, weil es sich schon auch unterscheidet, wo ich mir gedacht habe, so ich habe verstanden, warum du deine Social-Media-Auftritte geteilt hast, weil es doch sehr konträr ist. Mhm. Also auf der einen Seite bist du jemand, der sehr clean aufgetreten ist und der für diese Markenwerte gestanden ist, die du eben auch aus Spanien, aus Südamerika für dich entwickelt hast und importierst und eben auch eine ganz regionale Beziehung dazu hast. Und jetzt sind wir hier so diese, die roughen Moms, die halt Leben lieben. Und das ist schon ein spannender Spagat.
Es hat gebraucht, diese zwei Themen miteinander zu verbinden. Ja, weil
du bist alles von dem.
Genau, und ich finde es lustig, also wer das verfolgt, der eine Account, weil mich viele fragen, warum hast du so viele Instagram-Accounts? Ich muss so, naja, ich habe ja auch viele Dinge, die sich nicht verbinden lassen. Und der eine Kanal erstirbt so ein bisschen nebenbei, weil ich mir denke, warum sollte ich einen Teil meiner Persönlichkeit, für die ich ja mit Double Duties eintrete, verstecken? Ich habe halt, wir haben eine Anstellung parallel, wir haben Firmen parallel, wir haben Familien parallel, alles macht uns zu einer Person.
Aber lustig, mir geht's auf LinkedIn so. Und ich glaube, das sind diese multidimensionalen Menschen, die sich schwer tun, alles an eine Gesellschaft zu verkaufen, die halt nicht multidimensional denkt. Weil ich glaube, dass man Menschen relativ schnell verwirren kann. Und du weißt, dass wir manchmal sogar unsere Leute, die sehr nahe dran sind, überholen mit, was wir jetzt alles tun, was wir anbieten. Ich glaube, da wird uns auch, und du wolltest auch über das Ökosystem sprechen, unsere Agentur uns gut helfen.
Ja, und da habe ich ja eine sehr, sehr gute, sehr enge Langzeitfreundin von mir, die so mein Go-To-Marketing-Expert
ist. Wir haben sie eh gerade gesehen.
Genau. Und ich das mit ihr besprochen habe. Mhm. Und sie kennt einfach die Marketingwelt, die internationale Markenwelt, die Marketingwelt sehr gut. Und sie hat mir gesagt,
Desaster.
Das ist so, so einschränkend, typisch Österreich, das zu trennen.
Ja.
Weil sie sagt, wie viele Menschen gibt es, die mehrere Unternehmen haben, die auf Social Media mal von dem erzählen, mal von dem erzählen.
Ja.
Es muss halt klar abgegrenzt sein und es muss irgendwie…
Du musst dir einfach einen unterschiedlichen Hut absetzen.
Genau, verschiedene Double Duties.
Ja, ja. Und einfach hart,
die ich in den Dialog bringe.
Ja. Oh, was für eine Überleitung.
Und ich sehe das auch so, weil es kostet mich viel Kraft, das wirklich abzugrenzen und mir auf die Zunge zu beißen, zu sagen, ich habe da ja noch was und das würde jetzt gerade gut zusammenpassen. Ja. Am Ende stehe ich ja hinter allem mit mir selbst.
Was du bist, ja. Nein, ich verstehe das total gut. Aber ich verstehe auch, dass es schwierig ist. Also ich finde, dass es auch bei Frauen viel mehr Hemmungen gibt, was das Hinausgehen, was das Gründen, was das darüber Erzählen betrifft. Mir sagen auch viele so, es ist so Wahnsinn, dass ihr so viel sagt, dass ihr so viel preisgebt. Und aber das kann doch auch falsch ausgelegt werden. So, ja, aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich denke mir jetzt gerade, ich bin in einer Phase all in. Wir haben einen Podcast und die Menschen interessieren sich dafür. Und wir wissen jetzt auch schon, dass die Folgen, in denen wir plaudern und sehr persönlich werden, die sind, die am meisten wieder angehört werden, die am meisten geteilt werden und wo wir offensichtlich den Menschen viel Hilfe stellen können. Und dann denke ich mir so, ja, dann ist es genau das, was dem Angler schmeckt. Punkt.
Nein, und ich bin sowieso.
Fisch. Wie geht der Spruch? Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So ist es.
Sprichwörter bin ich ganz schlecht, aber ich finde auch das Gründerthema, wir wollten, also was ich spannend finde, ist, wie wir unser Ökosystem jetzt aufbauen. Und das finde ich schön, wenn du uns da ein bisschen mehr, weil du es einfach besser auch wiedergeben kannst auf dieser Reise und das unterteilen kannst, besser in Kapitel. Bei mir ist es so eine emotionale Geschichte, wo mir wahrscheinlich weniger jemand folgen kann. Aber das Ökosystem, das sich auftut und die Reise, die sich wahrscheinlich bei Gründerinnen einfach ergeben wird müssen, weil allein jetzt in dieser Folge haben wir das ja super aufgedröselt, warum es notwendig ist, ein Ökosystem überhaupt zu schaffen.
Ja, also ich würde mal ganz, bleiben wir im Allgemeinen. Wir müssen ja nicht so sehr auf unsere konkreten Fälle eingehen. Ich möchte auch ganz gern noch mit unseren Agenturen oder so weiter sprechen, bevor wir sie nennen. Nicht, dass sie dann plötzlich überlaufen werden.
Ja klar, aber ich finde die Frage
keine
spannend.
Please.
Ich finde es spannend, weil das haben wir uns ja auch gefragt, wen wollen wir wann wie ins Boot holen?
Ja, genau.
In welchen Themen?
Ich hätte jetzt auch so angefangen, weil ich finde, das Wichtigste ist, dass du dich mit einem Rechtsanwalt oder jemanden auseinandersetzt, der wirklich Erfahrungen hat im Gründen. Also sei es eine andere Person, die vielleicht schon gegründet hat. Weil ich finde, es geht mal um die Rechtsform, was sich am besten eignet und einen gescheiten Businessplan. Ich finde, das ist mal die Basis. Das heißt, ein Rechtsanwalt oder einen Gründerexperten plus ja einen notariellen Kontakt. Also ich war jetzt mit meinen Notaren nicht im engen Austausch. Du brauchst sie für gewisse Unterschriften.
Was heißt mit deinen Notaren?
Nein, aber ich hatte zwei unterschiedliche bei zwei Gründungen. Das habe ich gemeint. Also ich finde ja auch Notar, tut mir leid, alle Notare, die das jetzt hören, ich finde, das ist einer der witzigsten Berufsgruppen,
absolut,
die es gibt. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum es die braucht, aber ja, wir hatten immer Notare und haben
ganz, also für mich auch eine Berufsgruppe, die sehr gut bezahlt ist für Dinge, die ich selber machen kann.
Ich finde, das sind wie so Schiedsrichter, die sagen, okay, ja, ist richtig gelaufen, zack.
Mein letzter Notartermin, um das einzusteuern, war, als wir uns in der Familie wieder getroffen haben und es hat einfach die liebe Notar, Notarin und den 10-seitigen Vertrag vorgelesen.
Oh wow.
Ich habe mir gedacht, warum sitze ich hier? Ich habe ihn zugeschickt bekommen, ich habe ihn selbst gelesen und jetzt liest ihn mir wer vor.
Das ist schon interessant, oder?
Wow.
Na
gut, für mich ein guter Job. Naja, bei dem Text.
Ehrlicherweise gab es vermutlich viel Missbrauch in solchen Situationen, oder? Und deshalb ist diese Berufsgruppe der Notare aufgekommen, um gewisse Prozesse zu überprüfen, oder? Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal bin ich in Kontakt gekommen bei Wetten, dass, wo dann der Notar war und gesagt hat, das ist alles mit rechten Dingen zugegangen.
Du warst bei Wetten, dass und welche Berufsstation in deiner Profil habe ich schon wieder übersehen, dass du bei Wetten, dass gearbeitet hast?
Ich war noch nicht bei Wetten, dass, aber
können wir uns ganz kurz freuen, dass die Brüder Kaulitz Wetten, das übernehmen. Das ist doch sowas von absurd cool. Du magst sie nicht. Ich sehe gerade Esmes Gesicht. Ich finde die beiden todlustig.
So langweilig mittlerweile, leider.
Ich hab Wetten, das geliebt. Ich oh Gott, schon wieder ein Unterschied von uns beiden.
Ich hab's geliebt, aber jetzt ist es aber schon langweilig, leider.
Echt? Oh je. Nein, ich hab's geliebt. Ich hab's
Schau mal, vielleicht machen sie was Neues draus. Vielleicht ist es, so wie du gesagt hast, eine Idee, die gestorben ist und sich jetzt neu definiert.
Ja, das kann gut sein. Ja, Wetten, das ist wieder geboren durch die Gebrüder Kaulitz. Ich bin urgespannt, also ich freue mich schon drauf. Also, weiter im Kontext. Man braucht rechtsanwaltliche Unterstützung, außer du bist natürlich Rechtsanwalt und kennst dich super aus, dann mach das bitte selber. Du hast ja eine Rechtsanwaltspartnerin, die sich super auskennt bei Atheo. Also ich glaube, da braucht man dann nicht so viel rechtlichen Support. Ich finde auch einen Steuerberater relativ früh einzubeziehen, kein Schaden. Das habe ich gerade bei der Konferenz gemacht, weil es natürlich auch im Gründungsbereich Themen gibt, die steuerlich schwieriger sind als andere. Ich hatte auch zum ersten Mal eine GmbH-Struktur und wollte da einfach wissen, was auf mich zukommt.
Ja.
Es gab damals diese neue kleine GmbH, also da wollte ich mich einfach mit der Steuerberaterin zusammensetzen.
Ja, das ist auch einfach ein Haftungsthema, also Absolut. Das darf man nicht vergessen.
Absolut, ja.
Jede gute Idee kann auch einen Strick gedreht werden.
Na sicher.
Indem ihr gerade eine Familie habt, wie viel Steuern müsst ihr zahlen? Wird das kumuliert mit einem Angestelltenverhältnis?
Da einfach auch beachten, wenn ihr ein Angestelltenverhältnis habt und nebenbei gründet und Einnahmen habt, wird das in einen Topf geworfen.
Ja.
Und dann fällt man oft in höhere Steuerklassen. Aber das ist eben auch super, dass das mit einer Steuerberaterin oder Steuerberater abgeklärt wird. Und ich würde sagen, bei unserem Ökosystem war es ja ein bisschen anders. Wir haben uns mit dem Gründen per se mit der rechtlichen Form Zeit gelassen, weil du Gott sei Dank schon ein Gefäß hattest, über das wir aktiv werden konnten und wir beide einfach unsere Zugewinne, wenn es welche gab, persönlich versteuert haben.
Die auf eine Reise gegangen sind, die sich anders entwickelt hat, als wir
absolut
gedacht haben.
Absolut. Also und es ist auch nicht immer gleich eine Gründung notwendig. Also wenn ihr auf Social Media eine zum Beispiel Präsenz aufbaut, da müsst ihr jetzt nicht gleich eine GmbH gründen.
Und das Podcast-Thema kann man auch schnell ohne.
Genau, ihr habt da Strukturen. Also wir können da auch gerne jemandem Auskunft geben, der einen Podcast in die Welt setzen will, da muss man auch einfach medienrechtlich ein bisschen bedenken, wen ihr einlädt oder mit wem ihr eine Kooperation aufbaut. Aber das ist eigentlich alles gut nachzulesen. Und wir sagen auch nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber wir würden zum Beispiel auf gewisse Kooperationen verzichten, um noch nicht in den Zugzwang zu kommen, dass wir es jetzt irgendwie ausweisen müssten.
Genau.
Also wir haben immer wieder unbezahlte Werbung gesagt, weil wir einfach transparent sein wollen. Das ist in Österreich kein Muss. Aber wir wollen unsere Hörerinnen gerne darauf hinweisen, wenn wir Marken nennen, ohne dass wir jetzt eine Kooperation haben, sagen wir unbezahlte Werbung. Manchmal erwähnen wir auch einfach Dinge, weil sie einfach im Gespräch als Marke vorkommen. Aber das ist noch lang keine Werbung. Also eine Kooperation, die wir jetzt auch mit Chibo haben, wird als solche ausgewiesen, ist eine bezahlte Werbung und hinter dem stehen wir und freuen uns auch jetzt nochmal über die Partnerschaft jetzt auf Ton, weil es einfach
absolut.
Echt Spaß macht und es
voller Partner.
Ja, und es auch ein super Brandfit ist. Also ich glaube, das ist einfach.
Wir haben die Marke ja beide schon vorher geliebt.
Genau, und wir stehen authentisch dahinter. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit dem kleinen Lauser, und da war er, glaube ich, ein paar Wochen alt, zum Chibo bei mir um die Ecke gepilgert bin, meinen ersten Kaffee getrunken habe, darüber geträumt habe, was ich nicht alles an Chibo-Produkten für ihn einmal haben werde.
Ja.
Und wir haben ja bei unserem ersten Goodiebag haben wir beides uns so gefreut, weil auch diese ganzen Küchenprodukte, das ist so wie ein Produkt, von dem du nicht wusstest, dass du es brauchst und dann wird es dein Everyday Use.
Ja.
Das ist so cool.
Und deshalb haben wir übrigens auch noch einmal ein Video aufgenommen, wo wir das Goodiebag für euch in seine Einzelteile zerlegt haben. Das werden wir euch dann auch noch zeigen,
ja, genau.
Was drinnen ist.
Schaut's mal rein.
Genau, und das auch der Shoutout zu unserem nächsten Babytreff zu kommen natürlich, weil die Goodies werden nicht abreißen und das finde ich so toll.
Chibo hat noch viel coolere Ideen. Es zahlt sich wirklich immer aus.
Das dürfen wir eigentlich jetzt eine kurze Zeit vor dem Treff eigentlich fast schon verraten.
Ein bisschen teasern, meinst du?
Teasern, kurzer Exkurs vom Gründerthema.
Also wirklich schon, was dort passiert?
Naja, es ist ja bald.
Ja, okay, du hast eigentlich schon recht. Also wir haben die Möglichkeit, dass wir, wenn ihr vor Ort seid, wirklich sehr, sehr coole Outfits verlosen könnt. Aber mehr verraten wir noch
Outfits.
Nicht. Outfits.
Hallo.
Ja.
Outfits.
Ja. Und es ist nochmal unter ein ganz besonderes Thema gestellt. Also es wird sportlich. Ihr müsst echt einen Sport machen, aber es ist
genau. Nur wir.
Na, Spaß. Sportlich.
Ich bin recht. Aber
es wird auf jeden Fall cool. Ich freue mich schon drauf, weil
ich freue mich mega.
Und was noch dazu kommt, das ist ganz ein exklusiver
das
Einblick.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist so toll.
Und auf etwas,
so
was es noch nicht in den Geschäften gibt. Und darauf freue ich mich besonders.
Habt ihr das eh alle gehört gerade? Es sind Dinge, die es noch nicht zu kaufen gibt. Das ist so exklusiv.
Mhm.
Und so toll, dass Tchibo uns die Möglichkeit gibt, euch, unserer Community, das zur Verfügung zu stellen, ja.
Vor allem, wir hatten einen Call und wir haben schon gesehen, was es ist. Und wir sind echt neidig, dass wir nicht eine von diesen drei Personen sein werden. Wir tun einfach trotzdem so, als würden wir mitspielen.
Das ist einfach ein riesen Shoutout an alle Mamis und alle Parentseienden.
Ja, und ein riesen Geschenk an euch, weil ihr so Tolles auf die Welt gebracht habt, muss man ehrlich sagen.
Teil unserer Gründerstory seid.
Ja. Ihr seid Teil von uns. Wir sind Teil eurer Community, haben wir ja schon vorher gesagt. Ja, also kommt unbedingt vorbei. Also nicht nur Natascha und Möglichkeit des Ideenpitchens, sondern auch wieder Wahnsinns-Goodies. Das ist eigentlich echt alles absurd. Womit haben wir so viel Glück verdient?
Naja, weil wir hinter dieser Idee stehen und damit so viele Leute abholen, sowohl auf Community-Seite als auch auf Unternehmensseite. Leute, die einfach verstehen, dass dieses Thema so wichtig ist und mit uns die Leidenschaft teilen, für dieses Thema mehr Platz zu schaffen.
Voll. Ja, eigentlich, wenn du das so sagst, ist das total logisch.
Total logisch.
Aber ich fühle mich trotzdem noch so, als würde ich erst am Anfang stehen. Ja, es ist voll verrückt. Es hat noch immer diesen Zauber des Neuen inne und irgendwie reißt das auch nicht ab, weil immer so viel Neues dazu kommt. Also ich fühle mich schon so, als wären wir, ich weiß es nicht, vor ein paar Monaten zusammengesessen und hätten die erste Folge aufgenommen. So viele Folgen sind es noch gar nicht und es hat sich so viel getan in dieser Zeit. Das ist absurd. Wir haben echt schon einen Rückstau, wann wir welche Aufnahme machen, weil wir so viele Themen haben.
Das stimmt.
Und wir dachten am Anfang, die Themen gehen uns aus und umso weiter wir graben, umso mehr kommen daraus. Aber jetzt mal weiter bei dem Thema, bei dem wir heute sind. Und wir haben ja schon wieder 40 Minuten geplaudert. Also danke an alle, die uns noch immer zuhören.
Ja, ich wollte nämlich da noch sagen, weil wir bei der Basis sind.
Basis.
Rechtsanwalt, auch das große Thema Datenschutz. Du arbeitest ja auch gerade im Bereich KI und rechtliche Themen und so weiter und Schutz von diesen Dingen. Also Datenschutz wird uns immer begleiten. Und weil das bei Arteo auch so ein großes Thema ist.
Und
Marken.
Ist ein riesen Pain in the ass. Also ich sag's mal einfach so auf Tonband, es ist ein riesig mühsames Thema.
Ja.
Wir haben bei unserer Website ja auch so viel herumgeschustert, dass irgendwie alles mit Cookies und du musst deine Daten da und da freigeben und einen Hackerl setzen. Also ich verstehe es ist mühsam. Ich darf euch so viel verraten, dass sogar auf EU-Ebene die Leute nicht ganz überzeugt waren, ob das jetzt alles cool gelaufen ist und das auch überarbeiten werden. Heißt aber nicht, dass man sich jetzt nicht daran halten muss.
Und da
und das ist auch wirklich mühsame Leute gibt, die sich Websites anschauen und klagen. Und
das ist jetzt mit der Zeit noch leichter geworden. Und da frage ich euch auch aus Arteo-Perspektive. Es ist auch so, dass es noch so viele Grauzonen gibt, weil wir wollen ja natürlich die Daten auswerten. Ja? Wie viele Kunden kommen auf unsere Website? Wann wird der Kauf getätigt? Wann wird aber vor allem abgebrochen? An welcher Stelle? Warum? Ist der Warenkorb voll? Ist er nicht voll? Das sind alles wichtige Daten und das muss ich dann einstellen mit einem kleinen Klick.
Ja.
Und plötzlich werden wieder Daten im Hintergrund gespeichert, die auf EU-Ebene vielleicht gar nicht freigegeben sind, die auf US-Servern gespeichert werden. Das ist wieder, also das ist ein Dschungel, mit dem man sich nicht auskennt, mit dem sich auch Juristen nicht immer 100% auskennen.
Ja, aber ich gebe da auch einen Tipp, das sage ich ganz offen und das ist auch etwas, was ich jetzt bei unserem Aufbau sehr beachtet habe, ist, dass alles, was eine Software im Hintergrund betrifft und die jetzt zum Beispiel potenziell Daten sammeln kann, europäische Software ist.
Das haben wir auch. Und die haben alles abgedreht, was US-Amerikaner
ist. Ja, und das ist nämlich ein Vorteil, weil da kann man sich sicher sein, dass die Software sich an die DSGVO hält oder halten muss.
Ja.
Und wenn, dann ist es ihr Problem.
Genau, deswegen können wir die Daten nicht so auswerten, wie wir wollen, weil das steht über Google gemacht.
Ja, verstehe ich.
Da muss man
und da haben Google ist eine Grauzone.
Genau, wir haben nämlich lange diskutiert, wenn wir nicht wirklich belangt werden können für die Daten, weil es ist ja dann doch die Seite EU-DSGVO-konform. Aber Google hat nicht wirklich zugestimmt, hier auf EU-Ebene konform zu sein.
Ja.
Sind uns die Daten wichtiger oder das Risiko, als kleines Unternehmen aufzufliegen, verklagt zu werden auf eine Wahnsinnsschadenssumme?
Ja, das ist total schwierig und ich glaube, du bist nicht die einzige Unternehmerin, der es so geht.
Das ist wirklich, also da wäre ich auch sehr vorsichtig.
Ja. Und ich würde eher raten, vorsichtig zu sein und ich gehe dann auch noch weiter in Richtung Musikrechte.
Ja, ja. ganz das nächste.
Urheberrecht. Also das ist echt eine gefährliche Zone. Ich habe jetzt von einer Influencerin gehört, die wegen Musikrechten um 20.000 Euro verklagt wurde. Also das ist schon nicht ungefährlich.
Wir nehmen nur Instagram-Musik, weil das einfach abgeklärt ist. Und für unser Image-Video haben wir Musik gekauft.
Ja. Und haben es gibt dann auch noch auf Instagram Unterschiede. Das sind lizenzfreie Musik und alles andere. Man kann davon ausgehen, dass es ja oft von den Musikern selbst sogar drauf gespielt wird, aber heißt nicht, dass es lizenzfrei ist. Sau mühsam. Also ich verstehe, dass es da schwierig ist. Es gibt ja auch einige Sounddesigner, die etwas entwickeln. Wir haben ja auch unseren Jingle über meinen Bruder produzieren lassen, von dem ich weiß, dass der sich musikrechtlich auch gut auskennt. Also super schwierige Grauzone und gerade diese Rechte lieber einmal mehr safe als sorry. Heißt nicht, dass uns nicht auch Fehler passieren können und dass man dann rechtlich verfolgt werden kann. Aber zumindest haben wir im besten Wissen und Gehwissen immer gehandelt. Und ich glaube, darauf kommt es einmal an.
Voll. Und das Thema, das zweite, nach der Basis, die du angesprochen hast, weil wir ja in der Zeit schon fortgeschritten sind, ist einfach die Website. Große Visitenkarte nach Stutten. Da habe ich mir in beiden Fällen oder haben wir uns und auch im anderen Fall, im Atheo-Fall, professionelle Hilfe geholt, damit das auch gescheit aufgesetzt wird.
Website ist nämlich auch ein wichtiges Thema und ich glaube, da ist total wichtig, jemanden professionell ranzulassen. Wir haben ja auch unseren ersten Durchlauf, wir überarbeiten jetzt gerade die Website, einfach weil sie andere Features haben soll, also unterschiedliche Anmeldetools und unterschiedliche Datenbanken im Hintergrund und würden da jetzt eben mit einer Agentur zusammenarbeiten, die uns auch ein bisschen beim Rebranding und sowas hilft. Aber im ersten Fall war es eine klassische Website-Agentur, die super mit uns zusammengearbeitet hat und wo es mal keine großen Stücke braucht. Sage ich ganz ehrlich. Also am Anfang, glaube ich, ist es wichtig, dass du eine Visitenkarte hast mit einem Input, den du in die Welt geben musst. Es kann sich ja dann noch alles entwickeln. Aber ja, ist, glaube ich, einmal eine wichtige Base. Also Rechtsanwaltsunterstützung, notarielle Beglaubigung, Gründungsthematik klären, also welche Rechtsformen, in welche Richtung soll es gehen, wie soll es sich auch weiterentwickeln, dass man sich über diese Schritte bewusster wird und dann eine Kommunikation nach außen. Mhm. Sei es über Website, Instagram, LinkedIn etc.
Genau, das finde ich nämlich auch noch eine spannende Frage, die wir uns ja nicht nur einmal, sondern über mehrere Wochen und Monate gestellt haben.
Laufend stellen gefühlt.
Ja, laufend. Über welchen Kanal wollen wir ausspielen? Und klassischerweise natürlich Instagram. Wir haben einen Podcast gegründet. Jetzt kommen wir in ganz andere Welten. Und das ist schon ein Thema, das natürlich dann mit dem Faktor Zeit, den du vorher angesprochen hast.
Ich finde allein ein Newsletter ist so zeitintensiv.
Ja, absolut.
Wenn du den richtig gut rausballern willst, dann musst du so viel wissen und so viel sammeln.
Absolut. Und das Thema ist einfach, es sind unterschiedliche Plattformen, das haben wir auch jetzt gelernt, unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche
Outlets.
Voices.
Voices ist ein gutes Stichwort.
Und das ist einfach dieses Ökosystem, von dem ich am Anfang gesprochen habe, das einen plötzlich auch irgendwie erschlägt, von dem wir ja auch immer sprechen, dass plötzlich so viele einfach Themen da sind und man eigentlich dann irgendwann sich auch verschluckt fühlt von dem Ganzen. Und deshalb der Grund, wann holen man sich welche Hilfe rein? Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen aus deiner Perspektive.
Ich habe mich jetzt auch gerade zurückerinnert, das Medienkonsumverhalten hat sich so drastisch geändert, weil ich erinnere mich, dass ich bei der ersten Gründung total auf Facebook gesetzt habe. Also Facebook war damals noch ein Outlet, worüber man Unternehmenskommunikation gemacht hat. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe zur internen Kommunikation und wir hatten eine Facebook-Gruppe für alle interessierte Entscheidungsträger, wo ich mir denke, wow, wie verrückt eigentlich.
Das ist so. Jetzt sind wir auf Facebook.
Boah, Ewigkeiten her. Ich kriege immer mal wieder Messenger. Ich habe tausende Geburtstagsnachrichten.
Ja.
Ich weiß es nicht, ein halbes Jahr später gesehen. Ja, Facebook hat sich irgendwie für mich leer gelaufen. Es ist ganz witzig. Ich teile jetzt immer mal Instagram-Sachen, weil ich mir denke, warum nicht auch nutzen. Aber eigentlich verläuft es im Leerlauf.
Total, oder? Weil es ist so lustig. Wir haben es doch für Atheo noch, weil einfach die Zielgruppe der jetzt Großmütter, unsere...
Facebook ist... Da hat sich jemand verschluckt beim Trinken.
Die unsere, also auf Facebook, die Zielgruppe der Großmütter, die für uns interessant ist, die unsere Stücke als Geschenk weitergeben.
Schön, ist noch auf Facebook.
Da erreichbar ist, aber nicht auf Instagram.
Spannend,
Also das ist alles so eine Zielgruppenfrage. Was es natürlich insofern zeitaufwendig macht, weil du musst jede Zielgruppe natürlich auch wieder einzeln bespielen.
Ja, klar. Nein, also das, also erstens Medienkonsumverhalten, da muss man sich einfach überlegen, wo ist meine Zielgruppe zu Hause. Ich bin jetzt auch nicht überall, also nicht jedes Unternehmensmodell braucht ein Social Media Outlet. Ich glaube, dass LinkedIn einfach für Unternehmenspräsentation gut geeignet ist. Und da haben wir auch gesagt, das würden wir gerne ab unserem ersten Geburtstag, also unserem ersten Jahr des Bestehens, in die Welt setzen. Und das wird ja eh auch bald sein. Also da unser Shoutout an unseren eigenen Geburtstag. Also wer uns gratulieren will, das ist Ende März. Und kommt dann auch nochmal ein bisschen mehr Info. Wir wollen jetzt diese Folge nicht überfrachten. Aber ja, da sollte man sich überlegen, welches Outlet sich für die Zielgruppe am besten eignet. Und ich würde dann schon auf Agenturen setzen. Also es kommt dann irgendwann der Zeitpunkt und wir wollten ja vieles selber machen.
Ja.
Und ich bin ja auch noch immer ein bisschen, ich nenne es jetzt, wie es ist, ein bisschen Control Freak, und weiß einfach gerne, wie die Dinge funktionieren. Ich wollte von Anfang an selber schneiden. Ich wollte es hochladen können. Ich wollte auf der Website was adaptieren können. Also das war mir am Anfang einfach wichtig. Du hast dann eh gesehen, dass wir die Dinge untereinander gut aufgeteilt haben und ich da
alles
abgeben gelernt habe.
Ja, das hast du sehr toll gemacht.
Dankeschön, ich habe dazugelernt. Und eben auch mit den Agenturen. Ich würde sagen, um den letzten Herbst, also ich würde mal sagen, fortschreitende Schwangerschaft von dir, habe ich gelernt, dass ich jetzt ein anderes Togetherness aufbauen will, also andere Sparring-Partner brauche und wir da eigentlich in die Gespräche gegangen sind. Mit eben der Agentur, mit der wir jetzt die Website adaptieren, weil wir einfach andere Anforderungen daran haben und uns dann gedacht haben, wir brauchen ein bisschen ein Rebranding. Das soll jetzt nicht...
Was ist denn los? Ja,
wir haben noch Durst. Genau, und dann sind wir quasi in eine Phase gekommen, wo wir gesagt haben, jetzt brauchen wir auch noch ein bisschen Hands-on-Unterstützung. Also ihr werdet jetzt vielleicht auch auf Social Media ein bisschen etwas sehen, was einem anderen Look and Feel entspricht. Wird jetzt nicht alles morgen sein, aber da wollen wir ein bisschen in eine professionellere Content-Produktion gehen, weil uns auch einfach die Zeit dazu fehlt. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen, wir brauchen da ein bisschen Anleitung. Und wir wollen jetzt einfach auch über Social Media noch einen größeren Mehrwert bieten, als dass ihr einfach nur dabei seid. Und das muss man eben auch entwickeln. Und wie gesagt, da gehen wir recht transparent um. Und ja, wir werden da nach und nach auch über Kooperationen und über weitere Schritte informieren. Und
für mich war es einfach auch so eine Befreiung, als wir uns entschieden haben, dass wir mit anderen Experten und Spezialisten zusammenarbeiten, dass das auch aus meinem Kopf rausgeht, mich immer informieren zu müssen, was die Zielgruppe welchem Kanal gerade braucht, weil du angesprochen hast, LinkedIn ist ja für uns alle nach wie vor ein Unternehmensnetzwerk, eine unternehmensbasierte, arbeitsbasierte Plattform, wechselt aber immer mehr auf die private Seite und wechselt immer mehr auf diese Themen, dass sich die Leute privat öffnen. Und da mitzuhalten auf 500 verschiedenen Plattformen, deiner Zielgruppe angepasst, aber trotzdem irgendwie Pionier zu sein, ist zu viel, finde ich.
Ja, total. Und ich glaube auch, dass es da einfach Profis gibt, die wissen, wie man wo kommuniziert. Und wir haben ja jetzt schon von 2, 3, 4, 5 Gesprächen so viel mitgenommen. Also ich glaube, es ist dann auch immer für dich ein Einnorden, wie funktioniert denn diese Plattform, also algorithmisch zum Beispiel, aber auch, was nehmen die Leute dort an? Weil du kannst jetzt auf LinkedIn nicht diese ich bin gerade aufgestanden Postings machen mit ich habe so eine schlimme Nacht gehabt, sondern, also meinte ich jetzt gar nicht despektierlich, ich hatte auch gerade schlimme Nächte mit meinem Sohn, weil er halt saumäßig verkühlt war und dann einfach nicht gut schläft. Aber unabhängig davon ist das jetzt für mich nicht LinkedIn das Outlet, wo ich das verkünden würde, sondern da sage ich, wir haben unsere Einjahresfeier, wir können zurückblicken auf folgende Kooperationen. Also für alles gibt es einen richtigen Ort und was mir halt schon wichtig ist, dass wir diese Plattformen nützen, um reale Erlebnisse zu erschaffen. Und das ist etwas, wo ich sage, ich will jetzt gar nicht die riesen Community auf Social Media aufbauen. Ich sehe mich auch auf Dauer nicht als Influencerin. Es ist für mich ein Mittel zum Zweck, um eine reale Community zu schaffen und einen echten Mehrwert Müttern und Eltern zu stiften. Und du erreichst sie halt nicht, wenn du auf der Straße Flyer verteilst. Und das ist für mich, wo ich es so gut finde, dass wir mit Agenturen arbeiten, die das nicht so stark pushen. Weil du weißt, wir haben auch andere Gespräche geführt, die uns eher in die andere Schiene hätten geben wollen und das haben wir dann eher verneint. Klar, wir freuen uns über Likes, Followschaft und Ähnliches, weil es uns wieder an andere Zielgruppen bringt. aber Ziel unserer Reise ist es, reale Erlebnisse zu schaffen.
Ja, und ehrlich und authentisch über die Themen zu sprechen, die einfach mit der Mutterrolle, der Partnerrolle, der Arbeitsrolle und allem verbunden sind.
Total. Ja, und vielleicht abschließend können wir noch ein Thema ansprechen. Das habt ihr bei Atheo schon den Fall gehabt. Aber wenn man dann Personal anstellt oder wirkliche Kooperationsverträge schafft, würde ich auch nochmal rechtsanwaltliche Unterstützung suchen. Weil ich glaube, bei Personalkosten, bei Lohnnebenkosten muss man einfach auch nochmal aufpassen. Verträge mit Menschen, die auch dann einfach eure Unterstützung brauchen, das ist nochmal ein ganz ein anderes Level. Und da, ich habe schon eine Geschäftsführungsrolle hinter mir, wo ich eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt habe und Gehaltsverhandlungen gemacht habe, Personalsorgen auch geteilt habe, Suchen verfolgt habe, und ich glaube, da kommt es nochmal auf ganz andere Themen, aber ich glaube, das könnte eine eigene Podcast-Folge sein.
Deshalb haben wir ja auch gesagt, wir holen uns vielleicht noch jemanden vom Gründerservice dazu, um zu klären, wo braucht es, wo ist es notwendig, absolut notwendig, Unterstützung vor allem rechtlicher Natur von außen zu haben.
Absolut.
Wo kann man ein bisschen mehr in die Eigenständigkeit kommen und ihr selber machen, aber was braucht es, damit ihr überhaupt einmal abgesichert seid mit eurer Idee?
Absolut. Ja, und es gibt auch Ideen, die von Anfang an eine Produktion brauchen, die von Anfang an Personal brauchen. Also das würde ich mir auf jeden Fall rechtlich abklären lassen.
Ja.
Und es gibt zwar auch Menschen, die als Freelancer mit dir zusammenarbeiten wollen und die sagen, es ist alles so super und eitel Wonne, aber auch die müssen in einem Geschäftsverhältnis mit euch stehen.
Ja.
Also seid da lieber einmal vorsichtiger, als dass euch da irgendetwas ein Strick gedreht wird. Auch zum Beispiel beim Event, und das habe ich dann noch dazugelernt, jeder freiwillige Helfer muss versichert sein. Also das ist wirklich etwas, auf das ich aufmerksam machen will. Das kann echt schief gehen. Also wenn sich jemand verletzt oder wenn jemand einen Schaden erleidet, auf welche Art und Weise, seid ihr in der Haftung. Ja. Und das kann dann ein ganz anderes Level
erreichen. Das kann ein anderes Level erreichen, weil ihr müsst euch einfach nur vorstellen, wenn ihr wohin geht, wollt ihr auch, wenn ihr euch verletzt, dass jemand die Verantwortung dafür trägt, dass ihr euch dort verletzt habt.
Genau, auch diese Seite einfach in Betracht ziehen.
Also da ist es einfach gut, von vornherein, so wie du sagst, und da schließen wir den Kreis, die Basis zu haben für eine gute Idee, dass man das auch einfach, was die unromantische und vielleicht schiere Seite des Gründens ist, aber die rechtlich relevante Seite ist, dass jemand kommen kann. Und
ja, und Gott sei Dank leben wir in einem Rechtsstaat, weißt du, weil es gäbe ganz andere Faktoren, wenn wir im Wilden Westen sein würden, womit man sich dann herumschlagen müsste. Also wir sind, glaube ich, froh, dass wir Steuern zahlen. Wir sind froh, dass unsere Strukturen so funktionieren, wie sie funktionieren. Aber ich glaube auch, und man muss da einfach auf Nummer sicher gehen, ist, sprecht mit anderen Unternehmerinnen oder mit Menschen, die dort sind, wo ihr sein wollt. Und das ist, glaube ich, immer ein gutes Credo.
Absolut. Also sehe ich auch so. Und Konkurrenz belebt das Geschäft.
Genau. Ja, tatsächlich. Also wir haben wirklich viel von Konkurrentinnen gelernt und auch mit anderen Gründerinnen gesprochen, und man darf sich davor nie scheuen. Das sind meistens die spannendsten Gespräche gewesen. Und wir hoffen, auch euch haben diese Einblicke jetzt geholfen, und sonst kommt zu unserem Babytreff. Da habt ihr noch die Natascha Fürst, die ihr nochmal eingehender interviewen könnt und euch auch mit euren Geschäftsideen an sie heranwagen könnt und eure Ideen pitchen könnt. Bitte schreibt uns dann noch einmal auf office@doubleduty.at. Also nicht noch einmal, wenn ihr es schon getan habt, sondern eindringlich die es noch nicht gemacht haben, schickt uns was, und wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend, und es endet wieder mit einem Pups.
Wieder mit einem Pups, genau. also ich kann das nur auch noch einmal groß hinaus posaunen, kommt unbedingt zum nächsten Babytreff. Nicht nur mit Natascha Fürst und uns, sondern auch mit Chivo.
Danke nochmal. Und um uns einfach zu sehen, oder? Das müsste eigentlich reichen. Aber es gibt so viel mehr. Ciao zu Hause.
Bis zum nächsten Mal.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.